willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich Jelena zu Gast. Und Jelena, bevor du dich vorstellst, der Grund, warum wir sprechen, ist, du bist beim Silkwood Mountain Race dieses Jahr mitgefahren. Ich habe das natürlich verfolgt. Ich war baff erstaunt über die Zeiten, die da abgeliefert wurden. Du hast eine tolle Performance, aber noch viel mehr, ein tolles Abenteuer, glaube ich, erlebt. Da wirst du uns ja oft erzählen. Da habe ich gesagt, komm, mit der Jelena möchte ich mal sprechen. Das interessiert mich sehr. Und dann habe ich auch entdeckt, du fungierst ja im Internet unter Eat, Ride, Love, dass du auch schon Radreiseerfahrung hast und Triathlon-Erfahrung hast. Und ich finde es immer spannend, von Menschen zu hören, mich mit Menschen zu unterhalten, die quasi auch so eine Reise selber gemacht haben, vom Fahrradfahren, dann immer ein bisschen extremer werdend, in den Sport übergehend und dann jetzt da rausgekommen sind, wo du rausgekommen bist, bei einem der härtesten Rennen dieser Welt. Also das interessiert mich sehr. Aber nun, Jelena, herzlich willkommen. Erzähl mal was.
Hallo. Mein Name ist Jelena. Ich komme aus Hilpertstein.
Wo ist denn das?
Das ist in Bayern. Vielleicht hört man es auch ein bisschen.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen vielleicht. Bayern, Franken, nahe Nürnberg.
Jetzt hört
man's. Ist das. Genau. Ja, es ist schwer zu verstecken.
Was machst du sonst so, wenn du nicht Fahrrad fährst?
Ich habe Architektur studiert. Ich bin eigentlich Architektin. Im Moment unterrichte ich aber an der Berufsschule. Mir ist das Büro zu langweilig geworden. Ja. Und da habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht. Genau.
Na, Berufsschule ist auch ein Abenteuer, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe Zimmerer und Maurer. Für die bin ich zuständig.
Na gut. Aber genau. du kannst ja jetzt mit Silkwood-Abschluss und Challenge Rot und weiß ich, was du alles schon gemacht hast, da ist, glaube ich, Respekt in der Bude.
Ja, den Respekt muss er sich immer wieder verschaffen, aber es geht schon. Man muss ein bisschen härter durchgreifen, aber es klappt eigentlich immer ganz gut.
Ich habe absolute Hochachtung, ehrlicherweise, vor also Lehrerinnen und Lehrern sowieso, aber dann nochmal Berufsschule. Ich glaube, das ist nochmal ein Extra-Level. So, ne? Also von daher. Aber erzähl mal, ich hatte das ja im Intro so ein bisschen erzählt, den Weg, den ich so nachvollziehen konnte, ne? So Radreise, da reden wir gleich drüber, wo du schon warst, wo ihr schon wart. Und dann, du hast auch eine Triathlon-Vergangenheit oder Gegenwart, oder beziehungsweise bist du da halt auch gerade mit dabei. Und jetzt dieses extreme Endurance-Bikepacking. Wie bist du überhaupt zum Fahrradfahren gekommen? Dann natürlich auch Triathlon, Fahrrad-Weltreise. Lass mal darüber so ein bisschen quatschen. Schieß einfach los, ich hänge mich rein.
Also ich habe ganz früher in meiner Jugend Handball gespielt und das schon auf einem etwas höheren Level. Ich habe mir leider jegliche Kreuzbänder gerissen und musste dann aufhören. Nachdem ich aus Hilpertstein komme, das ist ganz nah bei Rot, wer sich ein bisschen auskennt mit dem Triathlon, kennt den Challenge Rot und weiß, dass wir ein ziemlich Triathlon-verrückter Landkreis sind. Das heißt, man kommt um den Triathlon nicht wirklich herum. Und da bin ich dann aus so einer Bierlaune heraus, haben wir uns zum Challenge angemeldet als Staffel und ich habe gemeint, ja, super, ich habe ein Jahr Zeit, ich lerne jetzt das Schwimmen so richtig, also das Kraulen und ich schwimm Staffel. Dadurch bin ich dann in den Triathlon-Verein gerutscht, um das dann irgendwie hinzukriegen, weil ich hatte zwar mal mit, ich glaube, 13 mal eine Woche, wurde ich von meiner Mama gezwungen, einen Kraulkurs zu machen, war aber seitdem dann ja nie wieder schwimmen wirklich. Bin in den Triathlon-Verein gerutscht und nachdem ja die Triathleten nicht nur schwimmen, sondern auch Radfahren und Laufen, habe ich mir dann auch relativ schnell ein Fahrrad gekauft. Und wurde dann gleich mitgenommen auf dem Fahrrad, genau.
Wie ist das eigentlich nochmal beim Triathlon? Ne? Du kannst, also wenn du trainierst als Triathletin, dann trainierst du ja alle drei Sportarten. Wenn ihr in der Staffel antretet, dann einigt ihr euch, wer kann gut schwimmen, wer kann gut laufen, wer kann gut Radfahren und so baut ihr das dann auf, ne?
Ja, genau. Staffel ist dann, da hast du bloß eine Disziplin und da schwimmen auch reine Schwimmer können dann eben auch mal beim Triathlon mitmachen oder reine Läufer, reine Radfahrer. Dann kann man sich einigen, wer macht was und dann kann man eben auch dabei sein, obwohl man nicht alles drei kann
Okay,
oder
und
machen
was
möchte.
siehst du vor?
Das Radfahren.
Okay, gut. Das ist
Also,
ja, ja.
wenn ich wählen darf, dann das Radfahren auf jeden Fall.
Und also du bist dann quasi sportlich eingestiegen, auch mit dem Radfahren sozusagen. Also kommst aus diesem Triathlon. Ist dann alles Weitere daraus entstanden?
Ja, genau. Also beim Triathlon ist auch so, es gibt ein Liga-Team, da startet man dann in einem Team. Geht über Bayernliga bis zur Regionalliga oder auch Bundesliga. Und sind aber kürzere Distanzen und da bin ich dann reingerutscht und habe dann immer mehr Triathlon gemacht. Genau.
Und wie kam das dann, dass du gesagt hast, okay, ich will da mal raus aus diesem Sport und will die Welt entdecken und ich glaube, ihr wart unterwegs, wie schreibt ihr so schön, um die halbe Welt, ihr seid von Deutschland aus Richtung Bangkok, nee, ihr seid in Bangkok gestartet, ne? Und dann seid ihr quasi
Genau.
zurückgefahren. Erzähl mal davon so ein bisschen, wann war denn das? War doch auch erst vor kurzem, ne? 2019.
Das war, ich glaube, wir sind los 2018. Es war so, ich habe in meinem Studium habe ich ein Auslandssemester in Australien gemacht, habe da bei einem Architekten gearbeitet und hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Dann musste ich leider wieder zurück, um mein Studium fertig zu machen. Und dann war mein Studium fertig und mein Mann ist mit dem, er ist auch Lehrer, mit seinem Referendariat da gerade fertig geworden. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ja, perfekt, bevor er eine neue Stelle anfängt, schauen wir mal, was wir noch so machen können. Und die erste Idee tatsächlich war, einfach zurück nach Australien zu gehen. Nachdem wir aber ziemlich kurzfristig dran waren, hat das mit dem Visum nicht ganz so schnell funktioniert. Wir wollten dann aber eigentlich trotzdem einfach los. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir nehmen einfach unsere Fahrräder, weil wir sind ja eh schon immer relativ viel Rad gefahren und fliegen nach Bangkok. Und dann schauen wir einfach erstmal, was passiert. Also wir haben gar nicht so wirklich geplant. Ist auch alles in 2, 3 Monaten entstanden, die Idee. Und dann sind wir einfach mal los. Genau.
Wie lange habt, also wann wart ihr da in Bangkok und wie habt ihr das geplant? Wie lange hattet ihr so einen festen Zeithorizont oder habt ihr einfach gesagt, wir gucken mal und wenn es knapp wird, dann setzen wir uns in den Zug oder einen Flieger wieder und sind dann wieder nach Hause?
Wir hatten eigentlich überhaupt keinen Plan, nachdem wir ja erstmal schauen wollten, wo wir dann vielleicht hingehen. Ich hatte meinen Job gekündigt beim Architekten, wo ich gearbeitet hatte, und mein Mann hatte eben zu dem Zeitpunkt gar keine Arbeit. Er hätte sich neu bewerben müssen. Deswegen sind wir einfach mal losgeflogen und deswegen auch Bangkok. Wir haben gesagt, wir fliegen nach Bangkok und dann drehen wir erstmal Südostasien eine Runde und dann können wir immer noch überlegen, was wir machen. Weil von Bangkok könnte man eventuell auch nach Australien mit dem Fahrrad fahren. Oder man kann sonst was machen. Ja, genau. Wir sind nach Bangkok geflogen und dann waren wir ja 3, 3,5 Monate, glaube ich, durch Thailand, Laos, Kambodscha sind wir gefahren, und haben dann währenddessen entschieden, ja, lass uns doch nach Hause fahren.
Wie ging es dann von da wart ihr in Kambodscha?
Genau.
Okay. Wie sah dann die Route aus?
Kambodscha, dann sind wir zurück nach Thailand. Thailand, Myanmar, Indien, Nepal. Genau.
Myanmar war damals ja offen, ne? Jetzt ist das ja wieder zu, oder? Aufgrund des
Ja, ja.
Militärregimes, ne? Das waren halt so die kurzen Jahre, wo es mal offen war.
Myanmar war überhaupt nicht lang offen. Ich glaube, die haben 3 Monate, bevor wir hingefahren sind, die Grenze nach Indien aufgemacht. Weil es war immer so, dass man da gar nicht nach Indien einreisen konnte. Also 3 Monate vorher haben sie aufgemacht und jetzt ist, glaube ich, schon wieder längere Zeit zu. Ja, da hatten wir
Ja,
ziemlich
jetzt ist
Glück.
zu. Ja.
Ja. Genau,
Okay.
war offen. Myanmar, muss ich auch sagen, war eins meiner Lieblingsländer, was man sich auch gar nicht so vorstellen kann. Ich habe mich auch vorher nie so wirklich informiert gehabt und war auch ein bisschen skeptisch. Aber ich muss sagen, die Menschen in Myanmar sind unglaublich gastfreundlich und es sehen wirklich nicht viele Touristen. Aber wenn sie jemanden sehen, dann die lachen einfach immer.
Ach Mensch, ja. Das ist schon schade. Ja. Naja.
Ja.
Und dann seid ihr von dort aus dann weiter? Wart ihr dann auch Richtung Pakistan unterwegs oder wie seid ihr da gefahren?
Wir sind eben durch Indien und dann nach Nepal gefahren und wir hatten
Ah, okay,
leider
da hoch.
keinen. Ja, genau. Nepal war ein bisschen Wandern in Nepal, weil das Radfahren in Nepal nicht allzu schön ist. Es ist eher in den Bergen ein bisschen lebensgefährlich. Also es macht keinen Spaß. Wir sind dann wandern gegangen. Es war klasse. Nach Pakistan. Wir hatten kein Pakistan-Visa.
Ja.
Das hätte zu lang gedauert, dass wir irgendwie noch eins bekommen. Und wir wollten auch nicht, ja, wochenlang dann in Nepal festsitzen, genau. Dann
ja.
sind wir nach Kasachstan geflogen.
Ja, und wie kam diese Idee? Also man hätte ja auch sagen können, okay, dann überspringen wir Pakistan, weiß ich, und wir fliegen in den Iran oder Georgien oder Türkei gleich. Ne? Also wie hat euch das so schon immer gereizt, da diese Stan-Staaten? Oder ich meine, du bist ja nochmal zurückgekommen, um es dir richtig zu geben, sozusagen. aber Kasachstan?
Also ich hatte mich eigentlich so übers Radreisen vorher nie so wirklich informiert, hatte auch eigentlich gar keine so richtige Ahnung und keine so richtigen Ideen, aber mein Mann hat schon immer von Kirgisistan und dem Pamir gesprochen. Und da wollte er unbedingt hin.
Ja,
und
zu
genau.
Recht. Ja. Pamir,
ja.
Also den Pamir Highway, den wolltet ihr unbedingt machen, sozusagen.
Ja, genau.
Ja, super.
Das war der Plan. Ja.
War das eigentlich in dem Jahr oder in, nee, warte mal, 2019, 2018, 2019, wo sie da diese amerikanischen Radler erschossen haben? Im Pamir Highway?
Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, das war ein paar Monate, bevor wir dann dahin sind, ja.
Ah, okay.
Das war nicht allzu lang weg.
Ja. Na gut, Gott sei Dank ist euch nichts passiert. Falls ich etwas heiser klingen sollte, ich habe einen indifferenten Corona-Test. Also,
oh.
Ich geh nicht so nah ins Mikrofon, nicht, dass ich dich anstecke. Ne? Alter Podcaster-Scherz. So. Oder wie meine Söhne sagen würden, Dad Joe, geh weg. Kasachstan, China, Kirgisistan, genau. So, und dann seid ihr da durchmarschiert und du sagst, also kannst du dich daran noch so weit erinnern, dass du dann zumindest gesagt hast, okay, als dann das Silk Road Mountain Race anstand, du willst das wirklich dir noch mal so richtig geben? Also hat es dir so richtig gut gefallen da?
mir hat die Landschaft wirklich, wirklich gut gefallen und alles außenrum. Ich hab so eine Erinnerung noch im Kopf. Mein Mann hat immer ein bisschen wilde Ideen und wir waren damals mit eher schwereren Reiserädern unterwegs. Aber irgendwo hat mein Mann gelesen, da ist so ein toller Pass, den fahren wir doch. Das war dann der Tuku-Pass, glaube ich, heißt der. Und ich konnte mich bloß noch erinnern, wir haben da einen ganzen Tag versucht, unsere Räder nach oben zu tragen und sind wirklich richtig kaputt oben angekommen. Und wie ich dann irgendwann festgestellt habe, nachdem ich mich angemeldet habe, dass dieser Pass wieder mit drin ist, dachte ich mir schon so, oh, danke.
Aber, okay. Aber diesmal hattest du ja, glaube ich, 40 Kilo weniger damit, ne? Also wenn man so ein Reiserad sich anguckt.
Ja, auf jeden Fall. Das Rad war leichter, aber der Pass war trotzdem ganz schön.
Genauso schwer, ja.
Ja, vielleicht nicht ganz so schwer. Ich war nicht ganz wirklich kaputt danach. Ich konnte zumindest noch weiter. Es hat nicht einen ganzen Tag gedauert, aber es hat schon ziemlich lang gedauert.
Bei der Gelegenheit eine Frage, weil ich gerade drüber nachdenke. Ich habe ja auch ein Reiserad und das wiegt halt 17 Kilo. Ne? Und ich frage mich heute, wenn ich so auf mein jetziges Fahrrad und die Ausrüstung und sowas gucke, was hat mich eigentlich geritten, mir 17 Kilogramm zu kaufen die ich dann nochmal mit nochmal so viel behänge, um dann irgendwelche Berge hochzufahren. So, wenn ich mir das heute angucke, wo ich sage, aber das geht doch alles viel einfacher. Weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob du das so reflektierst. Ich beschäftige mich wahrscheinlich auch viel zu viel mit dem Krempel, aber das ist so eine Sache manchmal, nicht mehr wie, warum?
Ja, man muss dazu sagen, wir sind damals ja relativ spontan losgefahren und wir hatten ja eigentlich gar keine Räder. Und das Fahrrad, mit dem ich gefahren bin, das war eigentlich das Reisefahrrad von Mirkus Bruder, also von dem Bruder von meinem Mann. Das war mir eigentlich auch ein bisschen zu groß und ich hatte mir auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ja. Wir sind einfach los mit dem, was wir hatten.
Aber das finde ich ehrlicherweise auch immer am besten, oder zumindest entstehen da so interessante Geschichten von Leuten, die sich vorher wirklich keine Gedanken machen. Ne? Also ich nehme schon mit, dein Mann ist da wahrscheinlich ein bisschen planvoller rangegangen so und du hast dich mehr darauf eingelassen und gesagt, naja, mal gucken, wird schon. Aber ehrlicherweise, was man so sieht und liest, ist das oft ein Geheimnis für eine tolle Tour. Ne? Dass man das gar nicht zu sehr zu zerdenkt im Vorfeld und zu zerplant und so, ne?
Ja, genau. Also wir haben ja eh immer bloß so ein, zwei Länder im Voraus geplant oder uns überlegt, hauptsächlich immer wegen dem Visa, weil man das ja doch ein bisschen vorplanen muss. Aber ansonsten, auch wenn mich jetzt die Leute fragen, wie habt ihr das alles gemacht, sage ich immer, ja, ich glaube, wir haben einfach gar nicht so viel nachgedacht. Wir sind halt einfach los und haben einfach mal geschaut, was so rauskommt. Ja, ich glaube, wenn man sich zu viel Gedanken macht, dann fährt man einfach auch nie los.
Ja, das stimmt. Dann seid ihr weiter, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, da habt ihr ja wirklich alles abgegrast. Auch so richtig mit den Moscheen in Usbekistan und Turkmenistan so, habt ihr euch das alles auch angeguckt da?
Ja, genau. Wir haben uns alles angeschaut, ein bisschen.
Bukhara, ne? Ist das
ja,
da?
Bukhara, genau, Samarkand.
Ja, genau.
Ja. Ja, wunderschön. Ansonsten ist Usbekistan eher ein bisschen flach, ein bisschen Wüste. Ja.
Und Wind.
Wind, Kamele und ganz viel Wassermelonen.
Ah, okay.
Genau. Turkmenistan ist so eine Sache für sich. Ja, da hatten wir auch ein bisschen Probleme an der Grenze. Also da ist gleich ein ganzer Tag drauf gegangen, weil die uns gar nicht durchlassen wollten, obwohl wir ein Visa hatten und war ganz seltsam. Das heißt aber, man hat ja bloß dieses 5-Tage-Transit-Visum.
Ja. War da Speedfahren sozusagen.
Mussten wir ein bisschen schneller durch.
Und dann seid ihr in den Iran und in die Türkei und dann steht hier noch zurück nach Europa. Seid ihr dann von der Türkei auch noch weitergefahren sozusagen durch Südosteuropa und dann hoch nach Deutschland?
Ja, genau. Wir sind einfach auch, da war dann schon Winter, wir sind relativ schnell durch Griechenland und dann geradeaus durch einfach heimgefahren. Im Winter ist dann doch nicht allzu angenehm.
Ja. Was für eine Tour, ja. Mensch. Wie lange wart ihr jetzt insgesamt unterwegs und was habt ihr da so zurückgelegt?
Ich glaube, wir waren 14 Monate unterwegs, 21.000 Kilometer waren das. Genau.
Oh.
So in etwa. So einiges gesehen und mitgenommen.
Ja, ja. Und jetzt interessiert mich natürlich mit diesem Hintergrund und so, wie kommst du dann zum Thema Ultra-Bikepacking auf diese Art? So, also wenn man sich bei dir auch das Instagram-Profil anguckt, das ist ja schon sehr sportgeprägt. Ne? So, also da sieht man auch, dass du weißt, auf was du dich einlässt, wie bist du dazu gekommen zu sagen, so, okay, das Silk Road Mountain Race, da melde ich mich jetzt mal an.
Ja. ich habe dann nach unserer Radreise wieder mehr Triathlon gemacht eigentlich, also wieder zurück zu dem, was ich gemacht habe, habe eigentlich alle Fahrradsachen zum Reisen verkauft. Waren dann eigentlich auch gar nicht mehr so unterwegs. Ich habe dann Langdistanz-Triathlon viel gemacht, bin bei Extrem-Triathlons gestartet in Schweden und Norwegen. Vielleicht, wenn jemand den Norseman kennt, solche Dinge.
Ja, der ist selbst mir bekannt.
Ja, ich glaube, davon haben schon mehrere gehört und bin da ein bisschen so reingerutscht und ist alles auch ganz gut gelaufen, auch beim Challenge
Alleine oder in
Open.
der Staffel?
Das gibt's nur alleine,
Okay, und
komplett
dann ist das
alleine.
Sprint oder ist das, was sind das für Distanzen?
Ist auch Langdistanz. Also
Okay.
das Norseman ist quasi die WM, so wie man Hawaii kennt, bloß von dieser X-Tri-Serie, also diese Extremtriathlons, Langdistanz. Das heißt, man schwimmt 3,8 Kilometer in Norwegen im kalten Fjord. Dann geht's aufs Fahrrad, die Radstrecke 180 Kilometer mit 3500 Höhenmetern in etwa. Und dann geht's zum Marathon. Der Marathon ist dann am Gausterstoppen, ist das Ziel. Also oben am Berg sind auch noch mal 1800 Höhenmeter, glaube ich. Ja,
Da muss ja
genau.
The Bright Midnight mal mitfahren. Kennst du das Rennen?
Ja, ist eine Freundin von mir gefahren dieses Jahr. Hat sich sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, die war auch begeistert, aber es hat, glaube ich, einigermaßen viel geregnet.
Ja, aber das stört dich doch nicht. Wer 3,8 Kilometer irgendwo rumschwimmt im Fjord, da ist es doch völlig wurscht, ob es nass ist.
ja, es hat auch geregnet, aber im Norseman, ich glaube, ich komme ganz gut damit klar. Das geht schon.
Ja.
Ja.
Ja, beeindruckend.
Genau, und ich habe eben diesen Norseman gemacht letztes Jahr, bin auch Vierte geworden. Dann habe ich noch den Challenge Rot gemacht, den ja auch viele kennen. Bin Top 10 geworden, auch insgesamt mit den Profis, was für mich dann schon eher unerwartet war. Und
Toll.
ja, mehr als gut gelaufen ist. Und hatte da eine ziemlich gute Triathlon-Saison, würde ich sagen. Und hatte eigentlich den Plan im Herbst, da das Ganze nochmal anzupacken. Habe mich nochmal angemeldet für den Challenge Rot und nochmal für den Norseman, jetzt eben für dieses Jahr. Ja. Sollte alles nicht so sein. Meine Pläne, da alles noch mal ein bisschen was draufzupacken und meine ja, Schwächen noch mal ein bisschen anzugehen, das ging nicht ganz auf. Ich war dann verletzt im Herbst und konnte einfach nicht laufen. Ja, meine Ärzte haben mir dann auch ziemlich schnell klar gemacht, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird.
Aber es wird
Ja.
heilen.
Ich hoffe, ich hoffe. Ich war jetzt nach einem Jahr wieder laufen. Ich lebe noch. Mal schauen, wie es langfristig sich entwickelt. Aber ich bin dran. Genau. Das war dann im letzten Herbst. Genau. Bin dann hauptsächlich schwimmen gegangen im Winter. Und
Du hast dich
ja.
vor allen Dingen am 1. Dezember beim Silkwood Mountain Race angemeldet.
Nein, überhaupt nicht.
Nee? Okay,
Ich
jetzt bin ich
hatte,
gespannt.
ich hatte eigentlich komplett andere Pläne und jetzt glaube ich, jetzt wird es auch ein bisschen schwieriger und ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger auch für mich zum Erzählen.
Dann erzähl mal.
Weil, also ich habe mir die letzten Tage vor allem Gedanken gemacht, ob ich meine Geschichte erzähle und wie ich meine Geschichte erzähle. War so, nachdem ich ja eher leistungsmäßig im Sport unterwegs war die letzten Jahre, und ich dann verletzt war und wie so viele Sportler das oder Sportlerinnen das machen, wenn sie verletzt sind, man denkt an Familie. Und das haben wir auch uns überlegt. Ich bin auch relativ schnell dann schwanger geworden, habe das Kind aber verloren.
Tut mir leid.
Ja, vielen Dank. Es ist immer eine schwierige Geschichte, ob man sowas erzählt oder nicht.
Ja, also danke für den Mut.
mir war es wichtig zu erzählen, weil ich mir immer denke, es bringt viel mehr den Menschen, wenn man ehrlich ist und offen ist. Und wenn solche Dinge eben nicht unter den Tisch fallen. Und ich habe viel festgestellt, dass es ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und dass viele nicht wissen, wie man damit umgeht. Aber ich finde einfach, dass es sich auch gehört, dass es auch solche Dinge mal angesprochen werden, wenn es nicht so gut läuft. Ja, auf jeden Fall war das dann ungefähr im Februar und wie man sich dann ja auch vorstellen kann, war das alles für mich ein bisschen schwierig. Ich hatte weder trainiert noch irgendwas gemacht, war komplett unfit und meine ganzen Pläne für das ganze Jahr mit Verletzungen und allem, was war, es hat einfach nichts mehr funktioniert. Und dann habe ich irgendwann im März dann wieder langsam angefangen zum Radfahren und habe dann richtig gemerkt, wie das Radfahren mich wieder zurück in die Spur gebracht hat. Und ich war so richtig froh, dass es dann nach meiner Verletzung eben auch wieder funktioniert hat.
Ich finde das sowieso bemerkenswert, weil das ist eine mentale Belastung, die ich mir nicht vorstellen kann, glaube ich, dass du so den Weg dann da für dich gefunden hast, ne?
Ja, es war auch so wirklich nicht ganz einfach. Ich war einfach tagelang, also das mache ich eigentlich nie, tagelang einfach nur rumgesessen. Ich hatte auch gar keine Lust auf irgendwas, bis ich dann wirklich irgendwann mir gedacht habe, ich muss da ja irgendwie wieder raus und muss ja jetzt irgendwie mir wieder was Positives suchen. Und nachdem das Radfahren mir immer am meisten Spaß gemacht hat, dachte ich mir, ich probiere es jetzt mal und hoffe bloß drauf, dass es mit meiner Verletzung auch funktioniert.
Ja. Hat er dann offensichtlich funktioniert, ne? Mit dem, also bei Knie, nee, was war das? Hattest du gesagt, mit dem, nee, du hattest die Verletzung nicht genannt, aber Fahrradfahren geht ja oft, ist ja immer oft so ein Allheilmittel dann, ne? Bei solchen Verletzungen.
Ja, es ist eine Hüftverletzung und ich habe mich auch am Anfang nicht so wirklich getraut aufzustehen, sondern bin immer bloß im Sitzen gefahren, gekurbelt, bin dann spontan Ende März auch 3 Wochen nach Mallorca geflogen. Und bin dann mit Freunden relativ viel gefahren, was ganz lustig ist, waren dann genau 1900 Kilometer auf 3 Wochen und 30.000 Höhenmeter.
Ja, das ist gut.
Ja, das ist dann auch, wie ich festgestellt habe, genau dasselbe, was man ja beim Silk Road auch in etwa fährt.
Genau.
War dann ein guter Einstieg wieder. Ja, auf jeden Fall war ich dann nach meinem Trainingslager auch wieder zurück und dachte mir so, jetzt hat sich alles quasi geändert und ich bin immer der Meinung, man muss das Beste aus dem rausholen in der Situation, wo man ist eben. Und dann dachte ich mir so, ich muss jetzt irgendwie irgendwas machen, was ich sonst auf jeden Fall nicht gemacht hätte und die Chance nutzen, um irgendwie irgendwas Positives aus dem Jahr zu ziehen. Genau. Dann habe ich immer wieder geschaut, was kann ich tun. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war Mai, Mitte, Ende Mai, habe ich Nelson geschrieben, habe so gemeint, wie schaut es denn aus? Ja. Kann man sich noch anmelden? Ja. Hat er gemeint, ja, es gäbe noch Plätze. Ich soll doch bloß diesen Zettel ausfüllen und ihn nochmal schicken.
Ja, diesen Fragebogen, ne?
Ja, genau. Ja. Den habe ich ausgefüllt, ihm hingeschickt, hat er gemeint, das ist okay. Ja, so bin ich da gelandet.
Ja, klasse. Das ist doch schön. Und dann aber, dann hast du angefangen, dich quasi auch mit dem Rennen so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Wie hast du dich da vorbereitet? Wie brauchst du das nochmal so eine mentale Einstellung auf das ganze Thema? Oder warst du ähnlich wie bei den vergangenen Sachen, die du gerade erzählt hast? So, naja, dann gucken wir mal. Dann pumpe ich mal hier auf und los geht's.
Ja, also es war ja schon überhaupt die Idee, wie ich da hingekommen bin. Ich habe halt immer einfach ein bisschen geschaut, was kann ich jetzt machen? Und dann bin ich immer wieder eben bei diesem Silk Road hängen geblieben. Und ich habe mir immer bloß so vorgestellt, auf dieser Hochebene, ich konnte mich ja daran erinnern, wir waren ja damals, auf dieser Hochebene alleine rumzufahren und also irgendwie hat mich das angesprochen und irgendwie hat mich das fasziniert und irgendwie dachte ich mir, dass genau jetzt, ja, klingt gut, das ist das, was ich jetzt brauche. Wie ich mich dann aber angemeldet habe, habe ich dann ja festgestellt, ich habe ja eigentlich gar kein Material und Ahnung habe ich auch keine. Was man da jetzt braucht. Wir waren zwar auf Bike-Tour unterwegs, aber wir waren ja wirklich schwer unterwegs und hat ja nichts wirklich mit so einem Rennen zu tun. Also alles Material, was wir das damals hatten, das funktioniert ja nicht richtig für so ein Rennen und wie man so ein Rennen aufteilt und alles.
Aber die Erfahrung, die ist entscheidend, glaube ich.
Ja, also ich kannte auf jeden Fall das Terrain, kannte ich, auch die Kultur. Es bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und auch ein bisschen, klar, die Abläufe, wie so Länder funktionieren. Das hat es mir auf jeden Fall einfacher gemacht, glaube ich. Wir haben uns dann hingesetzt, also ich habe mich dann hingesetzt mit meinem Mann und habe mit meinem Mann besprochen, also ich möchte das jetzt machen. Und dann hat er gemeint, ja, passt. Magst du?
Gut, was verkaufen wir?
Er hat bloß gemeint, wir haben bloß jetzt ein Riesenproblem, wir haben ja nichts. Wir müssen ja jetzt mal schauen, dass wir überhaupt Taschen herbekommen und irgendwie ein Dynamo herbekommen und eigentlich, genau, haben wir dann angefangen, wir haben es dann aufgeteilt. Mein Mann hat dann ein bisschen so den technischen Part übernommen. Er hat gemeint, er kümmert sich um alles, was mit Strom und Licht und den Dynamo zu tun hat. Da kümmert er sich drum, er informiert sich mal und ich habe mich um die Sitzposition, also ich habe ein altes Mountainbike, das habe ich gesagt, das nehme ich her. Das war zum Glück schon da. Da habe ich mich dann um Sitzpositionen und um die ganzen Taschen und alles, habe ich mich dann gekümmert. Und dann hat das gerade so, also ich bin es nicht Probe gefahren, wirklich vorher, hat gerade noch so funktioniert.
Okay, ja, das ist ja immer das Beste dann, ja? Wenn es dann wirklich noch so zusammenpasst alles am Ende.
Ja, also ich bin wirklich in der glücklichen Situation, dass mein Mann unglaublich gern an Fahrrädern rumschraubt und sich auch sehr gerne da einliest. Ja. Sonst hätte es da wirklich in den 2, 2,5 Monaten nicht mehr funktioniert, dass wir da alles herbekommen.
Ja, überhaupt was zu bekommen dann, ne? Also was Gutes oder taugt so in der Zeit, ja.
Ja, das Laufrad hat er aufbauen lassen noch. Auch so ein Lader hatte ich dann noch, den hat er aus Berlin bestellt und das Licht von eBay bekommen, ja.
Ja, süß. neben diesem Fahrrad, ne, so und der Ausrüstung, bist du eigentlich mit Zelt gefahren oder mit Biwaksack?
Also ich muss sagen, also ich hatte nicht wirklich viel Angst von den Bergen dorten oder von dem ganzen Außenrum. Wovon ich ein bisschen Respekt hatte, war wirklich, dass ich in der Höhe nass werde. Und deshalb habe ich auch ein Zelt mitgenommen. Genau. Das Zelt musste ich auch erst kaufen, hatte keins.
Ja, okay. Welches hast du gekauft? Weil es gibt hier eine Frage von Instagram, welches Schlafequipment? So, und da glaube ich, geht es auch ein bisschen um die Markennamen so als Orientierung. Also Zelt, welches hattest du da?
Nachdem alles so kurzfristig war, habe ich einfach ganz kurz vorher Wiebke geschrieben und habe gemeint, es schaut so gut aus, was du immer an deinem Fahrrad hast, was fährst du denn? Dann hat sie gemeint, sie hat sich das Zelt von Decathlon gekauft.
Genau.
Ein Mannzelt habe ich mir dann auch gekauft.
Okay.
Hat funktioniert.
Ja, ist gut, das Ding, ne?
Es ist richtig gut. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, man kann es nicht einfach aufstellen. Es steht nicht frei. Das heißt, wenn ich hatte das ein, zwei Mal, wo es richtig felsig war, da kriege ich die Heringe nicht rein und dann steht's nicht wirklich.
Ja, muss man mit Stein irgendwie so, ja. Und was für eine Isomatte und Schlafsack, wie hast du da bearbeitet?
Isomatte haben wir so eine halblange, ist glaube ich auch von Decathlon, das war noch ein Teil, das wir wirklich daheim liegen hatten. Liegen hatten. Entschuldigung. Zum Aufblasen. Wie die heißt, weiß ich tatsächlich
Ja,
nicht.
die
Ich
haben
weiß
aber
bloß.
auch gute, ja.
Ja, war vom Decathlon, ist so eine kleine, also man liegt dann bloß mit dem Oberkörper drauf, hat funktioniert, hatte Glück, dass er kein Loch bekommen hat.
Und Schlafsack den von der Radtour noch, oder?
Nee, wir hatten damals bloß so einen ganz großen dabei, den wollte ich nicht mitnehmen, dann wären
Ja.
alle Taschen schon voll gewesen.
Ja.
Ich habe mir den Sea-to Summits gekauft,
Ah ja.
zwei,
Ah
ein
ja.
Dreier, ja. Der
Genau.
war
Ja, der,
perfekt.
genau.
Ja, ich hatte noch nie so einen guten Schlafsack und ich bin begeistert und jetzt habe ich mir endlich einen gekauft und den werde ich auch behalten.
Ja, der ist super. Also auch, glaube ich, für diese Gegend, also für diese Herausforderung da von den Temperaturunterschieden, ne? Also da, mal abgesehen jetzt von Ausrüstung und Fahrrad, hast du dann noch die Zeit genutzt für ein Training oder war das für dich sowieso, weil du ohnehin quasi mehr oder weniger schon trainiert hast, ne, durch deine Tour da auf Mallorca, was du da erzählt hattest und so, oder hast du da noch mal speziell irgendwas gemacht für Vorbereitung?
Ich habe die letzten Jahre ja relativ leistungsorientiert Triathlon betrieben und habe da, also ich trainiere mich selber, habe mich immer selbst trainiert, aber habe da schon ein bisschen versucht, nach Plan und Struktur zu trainieren. Und nach allem, was passiert ist, so das Jahr, war ich einfach nur froh, am Fahrrad zu sitzen, war dann auf Mallorca und bin dann hier einfach immer mit meinen Freunden durch die Gegend gefahren. Und war dann auch nicht wirklich motiviert, da wirklich Struktur reinzubekommen. Ich bin einfach viel Rad gefahren, hauptsächlich mit Freunden und das, was Spaß gemacht hat. Ich weiß, ich weiß, ich glaube, ich bin ein, zwei Wochen, bevor ich geflogen bin, einmal so 30-30er-Intervalle gefahren, weil ich dann kurzzeitig meinen Tag lang Panik hatte. Und dann habe ich festgestellt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber Struktur nicht wirklich. Aber ich habe ja schon gesagt, Triathlon-Region, hier gibt es unglaublich viele Radfahrer und das heißt, wir fahren wirklich viel und wir haben auch Dienstags so ein Radtreff, wo wir dann im Team Zeitfahren machen, auch mal härter fahren.
Ja,
Das
aber du hast
funktioniert
ja
schon.
auch durch das hohe Niveau, auf dem du ja auch getrainiert
Ja.
hast, glaube ich, gibt es auch diesen Memory-Effekt, auf den ich ja schon mein
Ja.
Leben lang warte. So, und der dann bei dir da voll zugeschlagen haben. Also, ja, klasse.
Ja,
Klasse.
ich glaube, ich habe eine gute Basis, auf der ich dann aufgebaut habe. Klar, war ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht da, wo ich letztes Jahr war. War mir auch total egal. Ich wollte ja einfach bloß Spaß haben und ja, einfach
Wie waren
wieder
denn,
Freude haben.
ja, weil du gerade sagtest, so Spaß haben, Freude haben, wie waren denn so deine Erwartungen an das Rennen? Hast du dir, also du hattest vorhin ja gesagt, so, na, die einzige Sorge war, ich möchte nicht so nass werden, ne? Nach Möglichkeit, aber was war so deine Erwartung? Wie bist du da so rangegangen?
Ich bin einfach so rangegangen, also ich habe auch wirklich von vornherein gesagt, ich möchte es nicht als Rennen fahren, ich möchte mich nicht kaputt machen, ich hatte genug körperliche Probleme das ganze Jahr. Ich möchte es einfach als Spaß und als Abenteuer sehen und vor allem, wenn ich so weit fliege und sowas mache, die Landschaft genießen, die Leute genießen und einfach wirklich das für mich machen und nicht für irgendeinen Platz oder irgendeine Pace oder irgendwelche Zahlen. Ich wollte es einfach nur für mich machen, genau.
Das Gefühl hast du aber auch sehr gut vermittelt. Wir hatten ja einmal während des Rennens kurz Kontakt, ne, über Instagram und hatten uns so geschrieben und du klangst sehr, wie sagt man so schön, sehr im Reinen mit dir, ne? So dieses, ah ja, okay, ach ja, da vorne, ja, interessant, ja gut. Aber darum geht es ja nicht, ne? Also wir hatten uns darüber unterhalten, irgendwie, dass die da 3 Tage nicht geschlafen haben und sich da irgendwie die Seele aus dem Leib fahren und du sagst so, ja gut, aber aber das bringt ja nichts. Doch so schön hier. Warum denn so schnell? So, das fand ich sehr beeindruckend. Also von daher,
Ja, also
naja.
ja, ich habe mir den festen Vorsatz genommen, eben. Ich weiß, ich bin Sportlerin und da ist immer irgendwo normalerweise dieser Ehrgeiz dahinter. Ich vorm Rennen wusste ich nicht so ganz, ob ich es wirklich so hinbekomme, dass ich sage, ich lasse das Rennen einfach Rennen sein oder es ist mir total egal. Ich habe es aber wirklich gut hinbekommen. Ich weiß noch, dass am zweiten Tag ich mit Peggy gesprochen habe und sie noch so gemeint hat, was sie alles vorhat. Und
Ja.
da habe ich gemeint, ja gut, ich baue jetzt
Viel
mein
Spaß.
Zelt auf. Viel Spaß.
Ja.
Wir sehen uns im Ziel. Genau.
Das war beim Thema. Lass mal so ein bisschen, also vielleicht kannst du ja so ein bisschen erzählen von dem, von den Tagen, die du da so unterwegs warst. Hattest du sowas wie Race-Strategie, also jetzt klar ankommen und so und auch ein Maximum an Freude auch bei der ganzen Sache haben, aber so dieses, hast du dir ungefähr so einen Plan gemacht, bis wann fahre ich, wie viel schlafe ich, so und wie waren denn so die ersten, der Start und die ersten Tage so?
Beim Schlaf habe ich mir im Vornherein einfach überlegt, ich möchte so viel schlafen, dass ich wirklich alles mitbekomme und Spaß habe dabei und einfach nicht die ganze Zeit übermüdet kaputt auf meinem Fahrrad sitze. Ich hatte aber überhaupt gar keine Ahnung, wie viel da man dafür schlafen muss. War ganz lustig. Ich habe Quinta beim ersten Checkpoint getroffen. Und sie hat mir dann so erzählt, ja, sie schläft so um die 4 Stunden immer. Und dann dachte ich mir, ja, klingt gut, mache ich jetzt auch. Also ich
Ist nicht
habe
viel.
vorher einfach, nee, ich habe vorher nicht so viel drüber nachgedacht. Ja. Ja, ich habe es ungefähr so dann eingependelt, dass ich, glaube ich, so 4, 5 Stunden mal mehr, mal weniger geschlafen habe. So ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Ich habe nicht immer so genau auf die Uhr geschaut. Hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Es passt. Aber
Ja, vor allem auch über so einen langen Zeitraum, ne? Also wir reden ja nicht über, weiß ich, 2 Tage, sondern schon in deinem Fall, was waren das, 8, 9 Tage? Das muss man ja auch erstmal machen, ne? Also.
ja, also ich weiß aus meinem Alltag und meinem Trainingsalltag mit ja, meiner ganzen Arbeit außenrum. Wenn ich möchte, kann ich gut Leistung bringen, auch mit sehr wenig Schlaf. Ich komme da ganz gut hin. Das sagte mein Mann auch immer, dass er ist da begeistert, wie gut es klappt. Bei ihm klappt das nicht. Ich glaube, da wäre Potenzial da.
Na gut,
Genau.
aber wofür? Ne? Du bist ja super durchgekommen und man muss ja gar nicht weniger schlafen dann.
Nee, ich glaube auch, dass man, wenn man weniger schläft, dann irgendwann eben der Spaß leidet.
Ja,
Und man
eine
gar nicht mehr so viel
Leistungsfähigkeit.
mit. Die sowieso Leistungsfähigkeit und vor allem auch der Spaß dahinter. Und deswegen machen wir es ja eigentlich. Und das wollte ich nicht eben.
Beim Start, das war diesmal war das morgens, ne? Oder war das wieder abends?
Nee, 9 Uhr. 9 Uhr früh.
Okay.
Also richtig
Super.
entspannt, war gut. Konnte ich mich nicht beschweren. Ich habe da Podcast gehört, dass irgendwie letztes Jahr, glaube ich, war es irgendwie mitten in der Nacht. Und nachdem ja der Schlaf eigentlich schon wichtig war, dachte ich mir bloß so, oh, hoffentlich nicht. Da geht man ja dann schon mit einem Schlafdefizit in das Ganze rein, wo ich mir immer denke, muss das sein? Das Ganze ist so schon hart genug und man schläft eh viel zu wenig. Da muss man das beim Schlaf dann von vornherein schon so rausprovozieren. War zum Glück dieses Jahr nicht so.
Und dann ging es gleich einen Berg hoch, ne?
Ja, es war erst ein bisschen flach und dann ging es am ersten Tag auf 3,3 hoch. Ich muss auch sagen, der erste Tag war bei mir nicht allzu gut. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen und die Höhe habe ich auch gar nicht vertragen.
Hast du vorher akklimatisieren können? Oder?
Wir waren eine Woche vorher da. Wir sind
Okay.
auch mit dem Fahrrad auf 3,8 hochgefahren, relativ locker, haben mal da oben geschlafen. Aber anscheinend waren die 1, 2 Tage, wo wir da auf der Höhe waren, dann doch ein bisschen zu wenig, vor allem weil wir wirklich locker unterwegs waren und dann so ein Rennen doch was anderes ist. Also ich habe am ersten Tag gut leiden müssen, ja.
Wie lange bist du da gefahren am ersten Tag? Bis wie viel Uhr?
bin bis zum Checkpoint 1 gefahren. Das war das, wo ich mir dachte, das wäre schön, wenn ich das schaffe.
Mhm.
Und dann war ich auch beim Checkpoint 1, habe was gegessen. Ich glaube, das waren 220 Kilometer oder so.
Mhm. Ja, super.
Hab dann auch gesagt, ich werde einfach nicht weiterfahren, nachdem ich ja den ganzen Tag sonst nichts essen konnte und ich Probleme mit der Höhe hatte. Und habe mich dann erstmal hingelegt.
Ja. Ja, ist doch super da. Dann hast du ja genau, hast ja Versorgung und Pennen und Sicherheit, ist doch alles prima. Und 220, ja, das muss man auch erstmal fahren, ne? Also.
Ja, klasse. Also ich war dann auch vollkommen zufrieden. Es ging mir dann auch ganz gut und ich konnte auch wieder essen, wie ich dann dort war.
Mhm.
Und ich dachte mir einfach, wenn der Tag jetzt eh nicht so war und anstrengender war, wie gedacht, dann passt es auch, dann reicht das erstmal.
Vom Wetter her, was war da so los? Überhaupt übers ganze Rennen hinweg?
Also es gab immer wieder so Regenwolken und so Regenfronten, die irgendwo waren, aber ich glaube, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich hatte immer entweder die Riesenwolke vor mir oder hinter mir. Ich hatte mal einen Tag, da war irgendwie die Wolke, hat mich immer so verfolgt, so eine Riesengewitterwolke. Hat dann immer dafür gesorgt, hat immer dafür gesorgt, dass ich weitergefahren bin, weil jedes Mal, wenn ich stehen geblieben bin und irgendwie was essen wollte oder was auch immer, hat's wieder richtig das Donnern angefangen. Dann bin ich gleich immer weitergefahren. Aber ich hatte richtig Glück. Also um mich rum, glaube ich, hatten dann nicht alle so viel Glück. Aber ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Also wirklich nass geworden bin ich nicht.
Also deine größte Sorge musstest du nicht aushalten, sozusagen. Warst du mal richtig kalt?
Ja, also nachts ist es schon richtig kalt geworden, war glaube ich so um die minus 10.
Mhm.
Ich glaube, es war am dritten Tag, da hatten wir so extrem Gegenwind.
Stimmt, das habe ich gesehen, das war ja extrem.
Ja,
doll.
Das war nicht schön.
Nee.
Ja, das war gar
und
nicht
kalt,
schön.
Ne?
Es ging einigermaßen,
mhm.
Aber man ist überhaupt nicht vorwärts gekommen und da war ich irgendwann frustriert und dachte mir so, ich mag jetzt einfach nicht mehr und habe mein Zelt aufgebaut. Ich glaube, es war um 7 Uhr abends, habe mir vorgenommen, ich fahre einfach mitten in der Nacht dann wieder los. Nachts wird der Wind schon nicht so sein. War dann tatsächlich so. Also falls irgendjemand das Rennen mal fahren will, überlegt euch gut, wann ihr wo fahrt und wo Pause macht mit dem Wind.
Mhm.
Das sollte man mit einplanen. Das kann extrem viel Kraft kosten. Ja, auf jeden Fall bin ich nachts losgefahren. Es hat richtig gefroren. Ich glaube, es hat minus 10 gehabt. Ja, bin ich gleich mal in den Fluss geflogen.
Oh Gott.
Ja, meine Schuhe waren nass, also alles andere war okay, aber meine ganzen Schuhe waren nass und ich glaube, ich bin dann 5 Stunden lang durch die Dunkelheit mit nassen Schuhen gefahren und habe immer bloß gebetet, dass die Sonne jetzt aufgeht. Ich hab's
aber
überlebt.
Mehr als die Schuhe war da nicht nass, oder?
Nee, also ich bin im Fluss umgekippt, bin mit den Schuhen und die Hose ein bisschen, aber ich habe die Regenhose dann drüber gezogen, dann hat sich die Wärme ein bisschen gestaut. Aber schön ist was anderes.
Das will man nicht haben, ja. Ne, ich weiß nur, bei uns war Tobias ist richtig reingefallen. Und dann haben wir die Sachen unter sein Zelt gelegt. Und dann hat er drauf geschlafen, sodass es ein bisschen trockener wurde. Wir hatten zwar so ein bisschen Ersatzsachen mit und so, und dann ging das aber am nächsten Tag wieder. Aber es war nur so, dass er nicht auskühlt. Ne? Deswegen gleich aufgebaut, rein in den Schlafsack, Klamotten drunter, so dass das dann sich so ein bisschen trocknet. Naja. Ja gut.
Ja.
Respekt. Da bist also nachts war das, ne, dass du dann da in so einem Fort dann quasi. Wie lange hat es gebraucht, bis die Sonne wieder da war?
Ich glaube, es waren um die 5 Stunden.
Ja.
Also es war dann schon relativ lang. Und dann macht das Radfahren dann auch nicht mehr allzu viel Spaß.
Ja.
Man sieht nichts, man kann sich nicht ablenken mit irgendwelchen Landschaften.
Ja.
Und wenn man dann noch so friert,
wird man zumindest nicht müde, ne?
Nee, da wird man nicht müde. Da ist man dann wach.
Ja. Aber dann hast du es hingekriegt am tagsüber dann mit der, da wird es ja dann relativ warm oder hoffentlich wurde es dann warm, oder?
Ja, es war relativ hoch. Also es war um die 3000 Meter, glaube ich. Aber die Sonne hat immer geschienen und das war vollkommen ausreichend. Hab dann andere Socken angezogen, habe meine oben drauf gehängt, die nass waren. Die sind dann im Wind getrocknet und es war alles in Ordnung.
Wenn du dir so die Strecke mal so überlegst, über die Checkpoints, was war für dich eigentlich so der beeindruckendste Moment oder die Gegend, wo du sagst so, wow, also ich meine, du hast schon sehr viel gesehen, ne? So, und das ist ja dann auch immer interessant, wenn so weit gereiste Leute wie du dann sagen, okay, das ist jetzt hier wirklich atemberaubend schön. Gab es so eine Ecke, so einen Moment?
Ich finde sowas immer schwierig zu sagen, weil ich finde, dass alles immer etwas hat. Also am Anfang hatten wir diese großen, extrem hohen Berge mit diesen Hochebenen, wo man dann schon irgendwo auf 3 bis 3.500 durch die Gegend fährt und dann nochmal hochschaut und ich weiß nicht, wie hoch die sind, 5.000. Also man steht auf dieser Hochebene und denkt, man könnte irgendwo in den Alpen im Tal sein, weil die Berge immer noch so hoch sind. Und das ist einfach richtig beeindruckend. Und die Landschaft ist dann einfach hochalpin. Das ist wunderschön und die ganzen Gletscher außenrum. Und dann fährt man weiter und nach Bertow, glaube ich, war das. Es ist extrem trocken und man hat diese ganzen, ja, wie so
Wüstenähnlich,
Canyons.
ne? Ja.
Genau. Und die ganzen Berge haben so verschiedene Rottöne, der Sand. Dann hat man auch diese Orte, die es da gibt. Das sind dann wie so Oasen wirklich, richtig grün, da die in dieser trockenen Landschaft dann liegen. Wieder so beeindruckend.
Hast du im Bethof geschlafen oder bist du nur durchgefahren? Also hast dich kurz versorgt und bist weitergefahren?
Ich bin immer durchgefahren. Ich habe eigentlich nur im Zelt geschlafen.
Naja.
Ist für mich immer das Einfachste, muss ich mich um nichts kümmern.
Na.
Ja, bin ich flexibel.
Ja. Wenn wir jetzt gerade über das so, ne, was dir besonders gut gefallen hat, gab es auch etwas, wo du sagst so, oh, das war echt Mist. Das war echt, also jetzt mal von deinem Flussbettausflug da abgesehen, gab es so
Ja,
einen Moment, wo du sagtest, warum?
ich habe eine richtig dumme Dummheit gemacht. Es war am zweiten Tag, natürlich der zweite Tag, ziemlich am Anfang. Ich hatte eine Radhose an, Damenradhose, die man hinten so aufmachen kann, dass man eben schneller aufs Klo gehen kann. Dachte mir, ich muss eh die ganze Zeit aufs Klo, weil ich trinke so viel, es ist so warm. Ich lasse doch mal diesen Clipper, lasse ich einfach offen. Habe ich gemacht. Dadurch ist aber die Hose ein bisschen nach unten gerutscht. Und ich habe es leider erst am Abend dann festgestellt. Ich habe mir dann am Hintern wirklich zwei so richtig wie so Fleischwunden aufgerieben. Ja.
Also einmal hast du den Kirgisinnen sozusagen den Hintern gezeigt und dann auch noch Wundgefahr, aber wenigstens kein Sonnenbrand, ne? Oder
Ja, also
gab es den noch drauf?
war nicht in der Sonne, also die haben
Also,
nichts gesehen.
ja.
Aber es war einfach, ich glaube,
Verrutscht, ne?
ja, verrutscht einfach. War dann irgendwie so, wie es nicht hätte sein sollen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, hatte ich vorher noch nie. War nicht gut. War wirklich nicht gut.
Und
Ich
hast es aber dann in
bin
den Griff gekriegt, oder?
extrem viel im Stehen gefahren. Ich hatte Tage, da bin ich hauptsächlich nur im Stehen gefahren. In den Bergen oben ging es einigermaßen. Da habe ich dann, ich glaube, irgendwann einfach dachte ich mir, ich klebe jetzt da Pflaster drüber. Die haben auch ganz gut gehalten und das war dann aushaltbar. Die Pflaster haben bloß dann, wenn es richtig heiß geworden ist, nicht mehr gehalten. Und mit dem ganzen Schweiß und ohne Pflaster, dann hat sich wieder alles entzunden und dann konnte ich wieder gar nicht sitzen.
Und das lag quasi auch, also diese Stelle, die lag auch an Sattelpolster-Ecke da
Ja.
genau. Und das hat sich genau, und durch den fehlenden Clip quasi, durch die Fixierung hat sich das
Ja.
extra.
Ja, war wirklich keine gute Idee.
Wie lange hattest du da noch bis ins Ziel zu dem Zeitpunkt?
Wie gesagt, es war am zweiten Tag.
Ach so, 2 Tage. Ja, stimmt. Ja.
K
Noch
Kilometer
eine
weiß ich
Woche.
jetzt nicht, aber lang.
Ja, noch eine Woche ungefähr. Hier gibt es, weil du das vorhin sagtest, du hast eigentlich die ganze Zeit immer im Zelt geschlafen. Da gibt es jetzt eine Frage. Wo hast du geschlafen? Beziehungsweise, wie hast du eine Unterkunft gehabt und gefunden? Jetzt wissen wir, okay, du hast jetzt feste Unterkünfte nicht gehabt, Fragezeichen. Und wie hast du dir deinen Schlafplatz so gesucht?
Eigentlich immer relativ spontan. Ich bin immer gefahren und bis ich keine Lust mehr hatte, war meistens bis so um 10 rum. Hab dann geschaut, wenn es noch einigermaßen hell war, war ganz gut. Ja, also ich schaue immer, dass man mich nicht unbedingt sieht von der Straße her, wenn ich mein Zelt aufbaue. Ganz gut ist es, wenn ein bisschen ja, Gras ist. Dann ist es auch
Und das kann er da, als wenn du
einigermaßen
dahin gehst.
angenehm, dass keiner da ist, dass mich keiner sieht. Ja, vor allem, wenn man als Frau alleine unterwegs ist, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Hast du dich da sicher gefühlt als Frau?
Ja, wir waren jetzt schon in vielen Ländern unterwegs und Kirgisistan ist eigentlich, ich habe mich immer sicher gefühlt, hatte eigentlich auch nie Probleme. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass vor allem Männer sprechen in Kirgisistan normal Frauen nicht direkt an. Es gibt ein großes Problem in dem Land, das ist der Alkohol. Da weiß man dann immer nicht ganz, die fahren leider auch öfter mal betrunken. Ja, betrunkene Menschen sind ja, unberechenbar. Da weiß man natürlich nie so wirklich, hatte ich aber eigentlich auch keine Begegnung, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt Probleme gehabt. Aber man merkt schon, dass die Männer eher Angst haben, Frauen anzusprechen.
Und du kommst aus Bayern, du hast, glaube ich, genug Erfahrung mit betrunkenen Männern.
Ja.
Zum Thema Pauschalurteile hier. Ja. Ja, das ist interessant, ja, unter dem Aspekt das auch nochmal zu sehen. Aber na, ist gut, eine gute Info, dass das auch aus deiner Sicht sehr sicher ist.
Ja, also wirklich gar keine Probleme. Ich glaube, ich mache mir da auch allgemein nicht so viel Gedanken. Ich denke mir immer, wenn ich jetzt nachts mitten durch eine Großstadt laufe, ist es viel gefährlicher, wie wenn ich nachts irgendwo im Wald bin. Ich glaube, ich sehe auch viele anders, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, auf irgendeinen bösen Menschen zu treffen, mitten in der Stadt, ist auf jeden Fall höher wie mitten im Wald. Oder mitten
Absolut.
irgendwo auf einem Berg.
Oder auf dem Arabell-Plateau bei minus 10 Grad.
Ja,
Da
glaube ich, laufen
überlegt man
jetzt
sich
nicht
das.
allzu viele rum.
Ja. Es dreht sich hier auch noch, bevor ich dich noch mal frage zu dem, nee, ich frage dich jetzt gleich, wie hast du diese Old Soviet Road und dann diese Passage an der chinesischen Grenze entlang, so, wie war die für dich?
Old Soviet Road, das war nach dem Checkpoint 2, richtig? Da,
Genau,
wo man
zwei oder
schieben
drei, genau, musste,
zwei.
genau, schieben.
Da, wo man schieben musste.
Genau. Ja, genau, zwei war das, genau, drei war dann auf dieser Hochebene bei dem See, da, ne, diese Jurten.
Ja. Ja, also ich bin ja bei dem Rennen angetreten und ich habe ja viele Podcasts gehört vorher und ich wusste, dass es gut sein kann, dass man stundenlang sein Fahrrad trägt oder schiebt. Deswegen hat mich jetzt nicht unbedingt viel gewundert, dass das passiert ist. Ich kannte ja auch ungefähr die Gegend ein bisschen und also es hat mich nicht gewundert. Ich habe auch, woran ich oft denken musste, während ich auf dieser Straße, nennen wir es Straße, unterwegs war, weil eigentlich ist es ja hauptsächlich nur noch Wiese. Manchmal hast du ein
Ja.
bisschen noch so einen Track, wo du fahren kannst, wie so ein Mountainbike-Track. Ich habe einen Freund, mit dem bin ich öfter mal Mountainbiken und wir verlieren uns öfter mal irgendwo im Wald oder Wiesen oder sonstigen. Und er hat die Angewohnheit zu sagen, da war doch mal ein Weg, ich bin mir sicher. Ja, daran musste ich oft denken, während ich auf dieser Straße unterwegs war. hat alles ein bisschen länger gedauert.
Ja.
Aber die Sonne hat geschienen und es war trotzdem schön.
Ah, also, ja. Also bei schlechtem Wetter, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, da das Ding da hoch zu mähren. Also.
Ja, also wir hatten wieder so ein, also da war ein bisschen ein Engländer war um mich rum und noch ein Deutscher, den haben wir eben wieder getroffen. Und da war gerade auch ein Gewitter, saß uns wieder im Nacken. Und deswegen haben wir auch ein bisschen probiert, da zügig durchzukommen. Mhm. Aber es war alles okay, wir hatten wieder Glück.
Ja, also das hängt dann da drinnen, ne, in diesem Tal. Und dann, wenn du einmal rüber bist, dann hast du es, ja.
Ja.
Und dann die, also an der chinesischen Grenze ist schon beeindruckend, ne? Und dann, wie ging es dann da weiter, der Track diesmal?
Der ging dann, also erst war das ewig lang wieder Wellblech. Und dann waren wir auf der Straße und dann mal überlegen.
Musstet ihr durch so einen ausgetrockneten See?
Nein. Wir sind nach Thurgat gefahren, heißt es Thurgat, genau.
Okay.
Und von da ging es dann auf Asphalt. Wir hatten 2 Stunden Asphalt, Rückenwind und bergab.
Unverschämt.
Ja, war richtig schnell und gut, aber ganz ehrlich, irgendwann dachte ich mir, nachdem ich dann in der Früh bin ich das gefahren, 2 Stunden auf meinem Auflieger lag, dachte ich mir so, oh Gott, zum Glück fahre ich kein Straßenrennen, weil ich war kurz davor einzuschlafen, was dir im Gelände nicht wirklich passieren kann, weil durch dieses Geruckel und das Wellblech und das ganze Technische ist meinem Kopf immer so abgelenkt, dass man gar nicht einschlafen kann.
Ja.
Und auf der Asphaltstraße, da dachte ich mir dann irgendwann schon so, oh, jetzt können wir wieder abbiegen, ja.
Na gut, wenn man sich das wünscht, warum nicht?
Ja.
Du bist ja, also hast du das Rennen zwischendurch so ein bisschen verfolgen können oder war das tatsächlich so, dass du sagtest, naja, ich gucke, wenn ich mal Internet habe, dann gucke ich mal und ansonsten, das interessiert dich eigentlich nicht so weiter, sondern eher darum, dass du halt durchkommst, ganz normal, so für dich. Okay, oder wie war das so der Race-Charakter? War das so ein bisschen zu spüren dann bei dir?
Nicht wirklich. Also es hat mich ja auch nicht wirklich interessiert. Was ich dann irgendwann gemacht habe, das war aber schon gegen Ende, so um den Checkpoint 3 rum, dass ich immer wieder geschaut habe, wo die Leute sind, mit denen ich ja vorher öfter mal unterwegs war. Weil man verliert sich ja und dann denkt man sich schon mal so, wo ist der jetzt? Ist der jetzt vor mir? Ist der hinter mir? Genau, das habe ich dann irgendwann mal geschaut. Das war ganz interessant für mich.
Teilweise also liegen ja nur ein paar Minuten dazwischen, ne? Man sieht sich nie.
Ja, wobei ich es irgendwann geschafft habe, dass ich in irgendeinem Loch war und ich habe tagelang einfach dann irgendwann niemanden mehr gesehen. Ich glaube, ich habe die letzten 4 Tage niemanden gesehen.
Okay.
Ja.
Ja, aber auch strange dann, ne? So.
Ja, ich habe irgendwann, die vor mir waren ein ganzes Stück weg und mit denen ich unterwegs war, so waren dann irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, waren dann ein ganzes Stück hinter mir. Und dann war ich alleine, ja. Ich dachte mir auch, es ist irgendwie komisch. irgendwas ist seltsam. Irgendwas muss passiert sein. Aber es war irgendwie wie so ein Loch, ja. Ich glaube, es hängt auch oft damit zusammen, weil die Leute oft in Orten stehen bleiben und da die Nacht verbringen. Und dann schiebt sich das öfter mal wieder so zusammen.
Ja, es atmet das rein.
Ja, genau. Und nachdem ich das ja nie gemacht habe, bin ich wahrscheinlich aus dem Raster geflogen.
Ja. Ah, okay. Und dann ging es den Kegeti hoch, ne? Und danach war dann schon Finale sozusagen.
Ja, dann gab es noch eine wunderschöne Überraschung. Man nennt das Bonus-Climbs.
Ja.
Also das waren dann eigentlich bloß immer so Hügel, die dann aber leider so steil waren, dass man sie auch gar nicht mehr richtig fahren konnte. Waren aber auch keine richtigen Berge, dass man sagt, man sieht richtig, was man geschafft hat, sondern man hat ziemlich viel geschoben auf diesen Hügeln, ist nicht richtig vorangekommen. Es war extrem heiß, weil es auch nicht unbedingt hoch lag und hat dann so kurz vor dem allerletzten Pass wo man eigentlich dachte, das ist noch so das Letzte, was kommt, ja, dann doch noch einen Tag länger gebraucht.
Das war diese, ist das diese Heike-Bike-Passage, die ja da immer wieder reinbaut, ne? Ja.
Ich glaube, das ist das, wovon viele so sprechen, ja. Ich weiß, ich habe mich tatsächlich auch nicht so ganz informiert, wie die Strecken die letzten Jahre waren. Ich habe bloß einmal gehört, dass ja am Schluss doch immer wieder Überraschungen kommen. Und wie wir mit dem Auto zum Start gefahren sind, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, da schau mal da rechts, da müssen wir auch noch drüber. Und ich glaube, die Gegend, das wird böse. Ja. Schaut nicht böse aus, wird wahrscheinlich böse. Also ich hatte es irgendwo im Kopf, ich bin davon ausgegangen und es war tatsächlich so. Es hat sich einfach gezogen.
Wie war das, als du dann auf dem endlich dem letzten Pass gestanden bist?
Ja, der letzte Pass war eigentlich auch am Schluss wieder ein Riesengeröllfeld, wo du dann dein Fahrrad wieder hochbuchten musstest. Und dann war ich ganz oben gestanden und habe mich so gefreut und dachte mir so, oh, ja schön, jetzt kann ich jetzt ja einfach nur noch runterrollen und dann bin ich da. Das ist schon eine Erleichterung, wo man sich denkt, oh ja, schön. Das
jetzt hast du es im Sack. Ne?
Ja, bis man dann losfährt und feststellt, die Abfahrt ist nicht viel besser wie das genau. Hochschieben.
Wie immer, runterschieben. Ja.
Aber schieben muss man nicht, aber es war ja eine schöne Abfahrt ist was anderes.
Ja, man muss halt viel Kraft aufwenden, ne, und sich konzentrieren nach wie vor so stark dann beim Runterfahren. Ja,
war extrem steinig und riesen Felsbrocken. Also mir haben die ganzen Hände wehgetan, nur von dieser Abfahrt. Und das hatte ich eigentlich die ganze restliche Strecke nicht.
Ist eigentlich was an dem Fahrrad kaputt gegangen?
Nee, überhaupt nicht. Alles perfekt durchgekommen. Das Einzige, was mein Fahrrad hat, ist jetzt noch ein paar mehr Kratzer.
Ja,
das ist passiert, ja. Aber damit kann ich leben. Also alles okay. Wie gesagt, das ist eben mein altes Mountainbike gewesen.
Ja.
Deswegen habe ich es ja hergenommen.
Aber da kannst du Mirko nochmal sagen, hier, super.
Ja.
Hat er den Blick für die richtigen Sachen gehabt, ne?
Hat er richtig gut gemacht, ja. Ich sag ja, er hat mit mir ja öfter mehr Arbeit. Das kann er schon, ja.
Ist er eigentlich, weil ich hatte ja jetzt mitgenommen, dass er auch mit dabei war, also du bist geraced und er ist dann da rumgefahren oder war auch mit beim Race dabei oder wie lief das?
Er hatte sein Fahrrad dabei und ist ein, zwei Pässe abgefahren und hat dann Ziel gewartet, ja.
Ja, hat sie gesagt, ja gut, das machen wir alleine.
Also, es war ja so, ich hatte ihn ja damals gefragt, so ist das okay, wenn ich das Rennen mache, da geht ja unser Urlaub dann da drauf und dann hat er bloß so gemeint, ja, ey, solange ich nicht mitmachen muss, alles okay.
Naja, okay, ja. Ja, das passt schon, ja. Und dann, wann bist du genau nochmal angekommen? War das abends dann oder nachts oder?
Es war so nachmittags rum.
Nachmittags, okay. Also genau. Ideal, ne?
Ja, perfekt. Es waren auch relativ viele Menschen im Ziel, ja. Hatte ich so gar nicht damit gerechnet. Aber ideal angekommen, genau. Wir waren noch essen abends und konnten das Ganze schön ausklingen lassen.
Klingt ja sehr entspannt.
Ja.
Wie war denn die Abschieds-, die Finalfeier dann? Hat Nelson noch mal was gesagt grundsätzlich zu dem Rennen? Weil ich fand das Rennen sehr schnell. Ne? Also das sind ja sehr, sehr schnelle Zeiten auch gefahren worden. War das noch mal ein Thema da im Fahrerfeld, Fahrerinnenfeld oder gar nicht?
Nee, das allgemein schnell war nicht. Ich glaube, es lag auch ein bisschen eben an den Witterungsbedingungen wahrscheinlich. Mit Regen wäre es definitiv, hätte es anders ausgesehen. Ich glaube auch, dass die Ersten relativ viel Glück hatten, auch vom Wetter her. Ich glaube auch, es war ja ein relativ starkes Fahrerfeld, soweit ich das gesehen habe, oder soweit
Hohe
es mir berichtet,
Leistungsdichte, ja.
ja, so soweit es mir berichtet wurde. Ich glaube, das pusht sich dann natürlich auch alles nach oben.
Also ich war atemlos schon beim Dotwatchen, ja, so
Ja.
wenn er es anguckt. Also im Vergleich, Tobias und ich, wir sind Platz 36 reingekommen und waren 13 Tage unterwegs für Platz 36.
Ja.
Ja, und das war jetzt quasi 10 Tage, 11 Tage oder sowas, ne? Da diese,
Ja.
also
Ja, ich
schon
glaube,
fix.
es ist sehr schwer zu vergleichen, was man da doch unterschiedliche Strecken hat, dann unterschiedliche Witterungsbedingungen, und dann hängt es natürlich auch immer ganz stark am Fahrerfeld, wie man dann die Zeiten so,
Ist überhaupt was
ja,
kaputt
einteilen
gegangen
kann. Bei
bei
mir?
dir?
Außer meinen Hintern, meine Zehen spüre ich immer noch nicht so
Ja.
wirklich. Materialtechnisch, meine obere Tasche, da ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Aber ansonsten,
Du bist ja
ich
richtig gut
glaube nicht.
durchgekommen, ne?
Glaube nicht. Ja, nee, kann mich tatsächlich überhaupt nicht beschweren.
Es
Ja.
gibt eine ganz wichtige Frage offensichtlich, die wurde mehrfach auf Instagram gestellt. Der musst du dich jetzt stellen. Bist du bereit?
Ja, muss ich, oder?
Ja, so. Wie viel Eis hast du pro Tag gegessen? Was war dein Lieblingseis? Und Eis kann ja nicht alles lösen. Also was hast du dich noch, von was hast du dich noch ernährt?
Also Eis kann ziemlich viel, ziemlich viel lösen. Ich bin meistens einkaufen gegangen und habe so drei Eis mitgenommen und bin dann noch mal rein und habe noch eins geholt. Ich liebe alles, was mit Schokolade zu tun hat. Ich nehme aber auch alles andere. Ansonsten habe ich tatsächlich hauptsächlich Kekse oder Snickers oder sonstigen Süßkram gegessen.
Hast du die
Ich habe
Sandwiches mal ausprobiert? Die fertigen?
am Anfang ein paar Mal, aber dann war es irgendwann, habe ich doch lieber Brot und Käse gekauft.
Hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen beim Essen, so dass du sagtest, okay, ich will mir da jetzt nichts mit dem Magen einfangen?
Also ich hatte einen Wasserfilter dabei. Ich glaube, das ist sowieso ein Muss in der Gegend, wenn man sowas macht. Essen, ich habe hauptsächlich eben bloß aus dem Supermarkt gelebt. Ich war nicht irgendwo in Restaurants oder sonstigen. War mir zu kompliziert, hätte auch wieder länger gedauert. Und die Gefahr war mir dann auch einfach zu groß, wo ich sage, was Tolles essen kann ich auch in Ruhe, wenn ich wieder da bin. Muss man auch sagen, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe im Ziel, sind wir essen gegangen, habe ich am Tag danach gleich büßen müssen.
Ja, okay.
Ja.
Dann siehst du. Ja, gut.
Ja.
Da bestätigt worden. Und das vor allem in einer größeren Stadt, ne, oder Ortschaft, wo ja regelmäßig eigentlich Essen zubereitet wird, ne? So, also.
Ja, genau. Also
Aber
muss man
vielleicht
schon
liegt es auch daran.
aufpassen. Muss man schon aufpassen. Und ja, mir war es das einfach auch nicht wert im Rennen. Und ja, die paar Tage kann ich dann auch meine Ansprüche mal zurückschrauben.
Hast du jetzt so zurückblickend vielleicht einen Tipp oder zwei Tipps für ja, Fahrerinnen und Fahrer, die damit, die auch mal überlegen, das zu machen, das Silk Road zu machen?
Ja, was für mir wichtig war und was ich vor allem auch allgemein wichtig finde bei so langen Dingen, ist, dass man einfach immer den Spaß behält. Also, dass man sagt, ist mir jetzt egal, ob ich eine Stunde eher oder später ankomme, das Ganze soll Spaß machen. Das heißt, ich muss lachen und wenn ich lache, dann bin ich auch stark, dann kann ich das auch durchziehen. Dann kann ich mental auch auf der Höhe bleiben und auch einfach schauen, jetzt. Der ein oder andere hätte auch gesagt, nach dem zweiten Tag, wenn der Hintern so aussieht, ich fahre nicht mehr weiter. Immer schauen, dass man sich die positiven Sachen raussucht. Immer positiv bleiben und irgendwo sagen, es geht, ich kann das.
Den wunden Hintern weglächeln.
Ja, weglächeln trifft es ganz gut. Naja, hilft ja nichts. Ich wollte das unbedingt machen und ich dachte mir dann auch am zweiten Tag, naja, also kann ich jetzt auch nicht stehen bleiben und aufhören und heimgehen. Ich fahre jetzt weiter und wenn ich den Rest im Stehen fahren muss, dann fahre ich den Rest im Stehen, dann kann ich auch Spaß haben. Und ich komme so auch durch.
Du hattest vorhin nochmal gesagt, Pflaster. Hattest du spezielle Pflaster mit dafür oder waren das, was waren das für Pflaster? Ich frage für einen Freund.
Ich hatte ganz normale Pflaster, einfach ja, notfallhalber dabei und ich hatte Tape dabei. So. Ja, so, ich habe ja gesagt, ich habe mal Handball gespielt, da muss man sich ja immer die Finger abtapen. So ein Tape hatte ich dabei.
Ah, okay. Genau. Na, das hält ja dann auch ein bisschen zumindest, ne?
Ja, wie gesagt, solange man nicht allzu viel schwitzt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Also es hat sehr gut funktioniert, hat mich selber überrascht. Das klappt. Wenn es zu heiß wird, schwitzt man zu viel und dann klappt es nicht mehr, musste ich feststellen.
Und hast du das direkt aufgetaped auf die Wunden oder hast du was dazwischen gemacht?
Nee, ich habe bloß, ich habe immer Zinkcreme dabei, die dir wirklich so rot ist, wie wenn man bei einer OP wird man ja auch immer mit so einer, so schaut die aus. Die habe ich dabei und das hat sehr gut funktioniert, ja.
Okay. Super. Du kannst mir gerne mal die Bezeichnung, Produktbezeichnung deiner Zinkcreme durchgeben. Ich habe nämlich auch Zinkcreme und die war nicht so hilfsbereit, wie ich mir das so gewünscht hätte.
Ja, kann ich raussuchen.
Ja, super. Gut. Dann gab es jetzt hier noch eine Frage. Das leitet uns auch über zum Finale. Die Frage ist sehr kurz. Nochmal? Fragezeichen.
Ja, gute Frage. Also ich glaube vorerst mal wahrscheinlich eher nicht. Ja, mit meinem Mann wahrscheinlich nicht, weil sonst können wir direkt die Scheidung einreichen.
Ja, das macht man eigentlich auch, bevor man heiratet, ne? Früher hat man immer gesagt, drum kämpfe, wer sich ewig bindet.
Naja, da waren wir auf der Reise unterwegs. Ich hatte meinen Heiratsantrag damals in Indien bekommen.
Ah, okay. Ja gut, da kann, ja. Dann habt ihr eigentlich die Bewährungsprobe hinter euch, ne?
Ja, haben wir schon durch. Per, klar, wäre mal interessant. Ja, nochmal ist die Frage. Ich muss sagen, ich bin mir noch ein bisschen unsicher mit diesen Ultrarennern im sportlichen Kontext tatsächlich. Weil ich finde, jetzt wenn ich mir wirklich die ganz vorne anschaue, was muss ich leisten, was muss ich tun? Und da heißt, ich muss wirklich wenig schlafen und ich muss bereit sein, über ziemlich viele Grenzen zu gehen. Und da sind auch gesundheitliche Grenzen bei mir dabei, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich, also ich war dieses Jahr definitiv nicht bereit, über diese Grenzen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich jemals sag, okay, ich gehe das Ganze jetzt so an, dass ich auf Sieg fahre quasi, dass ich vorne mitfahre und dass ich bereit bin, über diese Grenzen zu gehen. Weil ich es tatsächlich manchmal auch tatsächlich fragwürdig finde, ob das der richtige Weg ist, ein Rennen da mitzugewinnen, zu sagen, ich bin bereit, mich so kaputt zu machen. Ich habe viele da vorne gesehen, ich habe die Gesichter gesehen und ist jetzt nicht die Richtung, wo ich sage, das muss ich unbedingt machen.
Ja, absolut. Absolut. Aber du bist ja jetzt auch eingestiegen quasi mit der Königsetappe der Ultra Races. hast du da, also jetzt mal unabhängig von einem sportlichen Aspekt, ne, der schwingt ja immer mit, ne? Also und wenn es erstmal ist, so mit allen Ehren gut ankommen, hast du da jetzt Blut geleckt sozusagen und guckst schon so nach nächsten Veranstaltungen dieser Art oder sagst du dir, das reicht jetzt erstmal und ich mache jetzt wieder Radtouren?
Ja, es ist jetzt die gute Frage, ob ich sage, ich kann wieder laufen und ich probiere es nochmal in die Leistungsrichtung Triathlon oder ich schaue, was im Ultrabereich noch so geht. Hauptsächlich schreckt mich immer dieser Schlafentzug ab, weil ich auch die ganzen Auswirkungen sehe. Ich sehe auch, es gab so viele Stürze, auch im vorderen Feld. Also jeder zweite hatte irgendwo Wunden. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute nicht Radfahren können. Ich glaube aber einfach irgendwann ist man nicht mehr so bei sich, dass man das wirklich alles unter Kontrolle hat. Ich habe mir jetzt, vielleicht muss ich kürzere Rennen fahren. Da ist es nicht so schlimm, wenn man einen Tag mal nicht schläft. So ganz weiß ich noch nicht.
Ja, wohin das führt, ich habe jetzt gesehen, es gibt so einen Racer, der heißt Ulrich Bartholomäus. Den hast du vielleicht auch schon mal gehört. Der ist ein Deutscher, lebt da in Spanien und fährt ganz viele solcher Rennen, hat da auch beeindruckende Leistungen. Ne? Aber das funktioniert sehr oft eben über nicht schlafen. Jetzt ist er ein Rennen gefahren, das wohl auch sehr anspruchsvoll ist. Und er schrieb dann, er hat das jetzt auch gewonnen. Und er schrieb nur, dass es den Moment gab, wo sein Schaltakku leer war und er wollte einfach diesen Akku tauschen. Ne? Also musste einfach nur den Akku tauschen, dann geht's weiter. Und er hatte wohl so einen Schlafentzug, dass er da halt einen Kaugummi reingeklebt hat und sich gewundert hat, warum das nicht funktioniert. Ne? Aber so dysfunktional schon gewesen. Und das ist auch so ein Moment, wo ich sage, na klar, also die Story ist natürlich mega. Ja, so. Also, aber auf der anderen Seite, was tust du dir an? Ne? Also was machst du? Ja. So, und du merkst es ja auch jetzt schon selber bei dir, ne, mit den tauben Gliedmaßen. Ich kann dir nur sagen, von 21 habe ich immer noch taube 10. Also das dauert noch ein bisschen so. Und jetzt aktuell habe ich an beiden Händen sind der kleine und der Ringfinger sind taub. So, und das wird jetzt auch noch ewig dauern, ne, bis das wieder zurückkommt. So, das sind so Sachen, okay, damit kann man vielleicht. Ja, sagt man, okay, das ist halt so, aber das sind ja schon Zeichen, wie dein Körper reagiert, wie er auf sowas reagiert und was das für Langzeitwirkung hat, wo man, wie du sagst, man muss sich da selber hinterfragen, ob man das möchte und dann oder nicht, ne?
Ja, es ist eine sehr gute Frage und die Frage ist einfach auch, wie weit ist man bereit zu gehen, wenn ich jetzt sage, ich mache sowas, wie ich es jetzt das Jahr gemacht habe, aus reinem Spaß, funktioniert das alles ja super. Also man kann ja sich den Schlaf rausnehmen, man kann die Leistung bringen, man kann halt nicht um einen Sieg mitfahren oder kann nicht auf Platzierung fahren. Das funktioniert dann einfach nicht mehr, vor allem weil ja die Felder vorne auch stärker werden und auch da vorne die Leute bereit sind, eben diese Dinge einzugehen. Die Frage ist, gibt's irgendwann Rennen, wo dann eben Pausen zur Pflicht werden? Wäre sowas eine Möglichkeit? Würde sowas dann, weiß ich auch nicht, würde ich dann sowas fahren?
Das gibt es, aber da gab es irgendwie die Formel, die errechnet, mit der du berechnest, welche Pausenzeit du machen musst, die war extrem kompliziert. Aber es gibt solche, ist schon so Veranstaltungen, die halt sagen, okay, du musst, weiß ich, mindestens 4 Stunden rasten bei. Und dann gibt es halt komplette Gegenentwürfe, wie zum Beispiel den Candy Bee Graveler. Das ist jetzt kein Rennen, das ist einfach nur ein Event. Da fährst du halt die Strecke von Frankfurt nach Berlin und dann hast du dazwischen immer an Flughäfen in dem Fall, in so kleinen Flughäfen, da treffen sich dann alle, weil sie da alle auflaufen. Du kannst es halt schnell fahren, dann bist du nach, weiß ich nicht, 4-5 Stunden bist du dann halt da, baust dein Zelt auf und wartest, bis alle anderen auch da sind. Und am nächsten Tag geht's weiter. So, das ist aber kein Rennen oder das ist nicht kompetitiv oder sportlich oder so. Das ist halt eine Ausfahrt. Ist auch völlig in Ordnung. Also sportlich ist ja trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also sowas hat ja auch was. Und das ist immer bloß die Frage, wie will ich da rangehen und was mache ich da draus? Und wie gesagt, im Moment bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wohin ich da gehen will, wie weit ich da bereit bin, mitzugehen. Ich bin mir aber auf jeden Fall sicher, dass ich sage, so Dinge, wie ich vor allem auch dieses Jahr gesehen habe, an der Spitze, das werde ich nicht tun. Ich finde, die Gesundheit ist mit das höchste Gut, das wir haben. Und klar mache ich Triathlon, ich mache Langdistanz, ich bin mir dessen bewusst, dass es ganz sicher kein Gesundheitssport ist. Ist auf jeden Fall auch schon weit weg davon. Aber ich finde, man muss sich dahinter fragen. Und ich glaube nicht, dass ich bereit dazu bin, tagelang Blut zu husten und trotzdem weiterzufahren. Und ich bin auch ein bisschen, also ich bin ja quasi neu in dieser Bikepacking-Szene und schaue das ja ein bisschen mit Abstand auch an. Und was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist auch solche, jetzt hat, wie gesagt, die viele haben es bestimmt mitverfolgt mit dem Silk Road und da gab es ja einen, der wirklich Blut gehustet hat über Tage. Und dass das dann so wie verherrlicht wird, wo ich mir dann so denke, so, ah, stopp, Moment, Leute, denkt mal nach, was ist das wirklich gut? Ist das das, was wir wollen? Wollen wir in die Richtung gehen?
Ja, ein Teil findet das halt großartig.
Gibt gute Geschichten, ja, gibt gute Geschichten, aber da bin ich mir sicher, da möchte ich nicht mitgehen. Und ich bin wirklich ein Mensch, der sportlich über seine Grenzen gehen kann. Ich liege auch mal im Ziel und bin völlig platt, aber irgendwo ist bei mir eine Grenze, wo ich sage, da, das ist meine Gesundheit, das ist mein Leben. Wenn die Gesundheit weg ist, ist sie weg. Dann habe ich auch kein Leben mehr.
Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich. Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Hüfte wieder so weit hinkriegst. Ich meine, Fahrradfahren, das ist ja wunderbar. Aber dass du dann auch vielleicht laufen kannst und dass dir dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten offen stehen, wie du das jetzt weitermachen möchtest. War ein tolles Gespräch. Danke dir, Elena.
Vielen Dank.
Dann sende ich Grüße nochmal wohin? Nach?
Hilpoltstein,
ja.
Gut. Nach Franken.
Nach Franken. Schöne Grüße nach Franken. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann bei dem einen oder anderen Race und Event nochmal auftauchst. Und dann bin ich gespannt, wieder zu gucken.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt mal irgendwo.
Bestimmt.
Ja.
Na, dann machen wir das. Gut, bis dann. Tschüss.
Bis dann.